Sie hören diese schwierigen Menschen. Der Podcast für kluge Wege im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und Kunden. Mein Name ist Alexandra Eppgert und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Diese schwierigen Menschen. Empathie, Grenzen oder Gelassenheit, was hilft im Umgang mit schwierigen Menschen? Wie bin ich auf diesen Titel gekommen? Was steckt dahinter? Naja, das hat in gewisser Weise etwas damit zu tun, was ich zuletzt immer wieder mitbekommen habe. Also vom Grundsatz her heißt es immer, ja, mit schwierigen Menschen, da braucht man nur ein bisschen Empathie, dann passt das schon. Andere sagen dann, da müssen klare Grenzen gesetzt werden. Und in anderen Fällen hören sie dann im Zweifel wieder, da hilft nur Gelassenheit. Wir können andere Menschen nicht ändern, wir können nur uns selber ändern. Das heißt, im Grunde haben wir hier drei verschiedene Modelle oder drei verschiedene Herangehensweisen, die helfen sollen und die auch unbestrittenerweise helfen, aber eben nicht in einem Fall von entweder oder. Und weil ich das aber immer wieder gehört habe, dachte ich doch, ich muss da auch mal meinen Senf zugeben und das Ganze so ein bisschen kommentieren. Und der erste Punkt dabei ist natürlich erstmal, was sind Empathiegrenzen und Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Menschen überhaupt? Jetzt kann ich natürlich sagen, Empathie, Grenzen setzen, die Fähigkeit, Grenzen zu setzen, Gelassenheit zu leben, das sind Persönlichkeitseigenschaften. Und da haben Sie natürlich recht, unbestritten. Es sind aber auch, und wenn ich es jetzt wirklich sehr streng auf schwierige Menschen betrachte, also sehr eng gefasst auf den Fokus Umgang mit schwierigen Menschen in beruflichen Alltagssituationen, dann sind es nicht primär Eigenschaften, sondern ich würde es als Herangehensweisen bezeichnen. Natürlich Herangehensweisen, denen Sie sich vielleicht näher oder weniger nah fühlen. Also für den einen oder die eine ist möglicherweise empathisch zu sein eine Strategie, die leichter fällt. Für den nächsten ist es die Gelassenheit, die möglicherweise auch so eine Egalhaltung ist. Egal und Gelassenheit sind ja auch zwei Seiten einer Medaille. Oder vielleicht ist es für Sie auch ganz leicht, eine Grenze zu setzen. Also das ist das, was ich meine mit Herangehensweisen, die sicherlich für den einen näher sind oder weniger nah. Die andere Seite ist dann, dass es verschiedene Herangehensweisen auch sind, die je nach Lage realistischer wirken. Also in einem hoch eskalierten Konflikt zum Beispiel ist der Punkt, empathisch mit dem anderen zu sein, sicherlich ein bisschen komplizierter, eine, sagen wir mal, emotionale Herausforderung. Und in einer anderen Situation eben eine ganz entspannte Sache, wo man vielleicht so ein Ärgernis hat, aber wo so ein Perspektivwechsel, der Blick auf den anderen einfach deutlich leichter fällt. Von daher hat es sicherlich etwas damit zu tun, wie bin ich auf der einen Seite gepolt, also welcher Typus bin ich selber, wie leicht fällt es mir, eine Grenze zu setzen, empathisch zu sein oder in eine Gelassenheit reinzurutschen. Aber es hängt eben auch mit der Situation zusammen, was für ein Gegenüber habe ich, in welcher Eskalationssituation, in welcher Belastungssituation bin ich mit dieser Person. Da fällt mir jetzt gerade ein, wo ich über Belastung spreche. Manchmal hat man auch den Wunsch, diese Person einfach nur zu beseitigen, oder? Aber gut, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Sache. Ich wollte Ihnen etwas erzählen, genau, jetzt komme ich zurück zu dem, was ich Ihnen eigentlich erzählen wollte. Jenseits von beseitigen. Ich wollte Ihnen etwas erzählen, nochmal zu diesen Herangehensweisen. Denn, also das ist jetzt ganz frappierend, weil ich da im Coaching auch einen Fall habe oder hatte, wir sind da jetzt gerade fertig, wo von außen im Grunde es ganz klar war, dass die Kündigung, also in gewisser Weise sich selbst aus der Situation nehmen, die richtige Strategie wäre. Und so ist die Klientin auch tatsächlich ins Coaching gekommen. Sie wollte quasi im Coaching nochmal eine letzte Prüfung machen, ob das denn jetzt wirklich der richtige Weg ist, weil natürlich eine Kündigung auch einiges nach sich zieht. Beginnt bei, ich muss was Neues finden, bis hin zu, ich muss dann auch neu beginnen. Und manchmal ist es ja so, dass das unbekannte Ärgernis oder das bekannte Ärgernis manchmal auch sympathischer ist als das unbekannte oder die unbekannte Freude, die vielleicht ja sich auch gar nicht als Freude herausstellt. So, also von daher im Coaching, das sollte nochmal so die letzte Prüfung sein, ist die Kündigung tatsächlich der richtige Weg. Und herausgekommen ist dann eben, dass die Klientin für sich entwickelt hat im Coaching, dass sie ihre Gelassenheit erhöhen möchte, erhöhen muss, um mit der Situation umgehen zu können und dass sie Grenzen setzen möchte und dass dann das Gesamtkonstrukt ihres Arbeitsfeldes, des restlichen Teams, Vorgesetzte, Organisation, der ganze Zweck, für den sie da ist, eben für sie dann wieder passen kann. Entsprechend haben wir dann an Glaubenssätzen gearbeitet, wir haben Strategien entwickelt, um die Gelassenheit zu verbessern und wir haben gleichzeitig Grenzsetzungsverhaltensweisen entwickelt. Ich kann Ihnen sagen, das war wirklich ein spannender Prozess und es mag Sie jetzt vielleicht wundern, die Klientin hat nicht gekündigt und sie fühlt sich tatsächlich wieder wohl im Job. Es geht ihr wieder gut. Das heißt nicht, dass es immer darum geht, Lösungen zu finden, um nicht zu kündigen. Es heißt einfach nur, und das ist der für mich wesentliche Punkt, weswegen ich Ihnen dieses Fallbeispiel einmal vorgestellt habe. Es heißt einfach nur, dass der Umgang mit schwierigen Menschen die Lösungen und Herangehensweisen braucht, die zu Ihnen passen. Die zu Ihnen passen, die zu Ihrem schwierigen Gegenüber passen und die zum Eskalationsgrad der Situation passen. Gucken wir uns das mal konkret an. Stellen Sie sich die folgende Situation vor. Sie haben zwei Kolleginnen und die kommen beide ständig zu spät. Jetzt könnte man sagen, ja klar, gleiches Verhalten, gleiche Maßnahme. Aber was ist denn, wenn die eine zu spät kommt, weil sie überlastet ist und die andere zu spät kommt, weil sie Regeln für unwichtig hält? Das ist ein ganz konkretes Problem, das ich immer wieder in meinen Generationenkonfliktseminaren erlebe, dass eben unterschiedliche Haltungen zum Beispiel zur Pünktlichkeit da sind. So, wenn ich aber eine Kollegin habe, die überlastet ist und ich habe eine, die Regeln für unwichtig hält, dann bin ich bei zwei völlig verschiedenen Maßnahmen, die wichtig sind. Dann bin ich bei der Kollegin, die überlastet ist, natürlich eher bei der Empathie und bei der, die Regeln für unwichtig hält, die fürs Team wichtig sind, damit das Team an sich funktioniert, dann bin ich bei dieser Kollegin vielleicht eher dabei, dass ich eine Grenze setze. Aber ich habe noch eine andere Situation für Sie. Stellen Sie sich vor, Sie haben wieder zwei Menschen und die wirken beide dominant auf Sie oder verhalten sich dominant. Was kann dahinter stecken? Der eine kämpft um Ressourcen, möchte in seiner Qualität gesehen werden, hat das Gefühl, alle anderen sind ihm unterlegen. Der andere kommuniziert einfach unverblümter und direkter, als das im Kollegen- oder Kolleginnenkreis üblich ist. In beiden Fällen sieht das, was wir von außen sehen, identisch aus und trotzdem ist die sinnvolle Reaktion möglicherweise völlig unterschiedlich. Ja, aber warum ist das so? Das wäre ja eine Frage, die Sie mir jetzt berechtigterweise stellen könnten. Wahrscheinlich wissen Sie es auch selber, aber lassen Sie es mich trotzdem erzählen. Es ist so, weil nicht jeder Mensch aus den gleichen Gründen schwierig ist. Es ist etwas völlig anderes, ob ein Mitarbeiter oder ein Kollege zum Beispiel change-müde ist nach einer langjährigen Unternehmenszugehörigkeit. Also jemand, der schon oft gesehen hat, dass so ein Change-Aktivismus, würde ich das jetzt mal nennen, eben nicht die Verbesserung nach sich gezogen hat, die versprochen wurde, die eigene Arbeitswirksamkeit nicht verbessert hat und der dann vielleicht zum Ergebnis kommt, gar nicht bewusst, aber irgendwie mit so einem schwindenden Commitment an dieser Stelle vielleicht, einfach die eigene Leistung so ein bisschen zurückfährt und nur noch das Mindeste macht. Oder ob Sie eben einen Kollegen oder eine Kollegin haben, die einfach faul ist. Und dann haben Sie in dem einen Fall jemanden, der vielleicht, so nenne ich das immer, systemisch verursacht schwierig geworden ist, also systemisch im Sinne von aus der Organisation, aus dem, was in der Organisation passiert ist. Und im anderen Fall haben Sie jemanden mit vielleicht schwierigen Eigenschaften. Im einen Fall begegne ich dann empathisch, im zweiten als Führungskraft motivierend und fordernd. Und als Kollegin oder Kollege setze ich dann eine Grenze und lasse eben nicht zu, dass mir dieser Kollege geschickt seine Aufgaben zuschanzt und halte eben entsprechend Abstand. Zwei Fälle, gleiches Ergebnis, gleiche Beobachtung, unterschiedliche Maßnahmen. Das heißt, ich muss noch mal ein bisschen genauer gucken. Und da finde ich immer, ist es so ein guter Weg, quasi rauszuzoomen, so würde ich es jetzt mal nennen, also sich in die Vogelperspektive zu begeben. Und wenn ich in die Vogelperspektive gehe und darauf schaue, wie wir vielleicht eine Einschätzung bekommen können, wie der Umgang mit schwierigen Menschen gelingen kann, dann können Schubladen helfen. Also dann kann es helfen, sich ein Stückchen auch vor Augen zu führen, dass wir bei aller Individualität natürlich, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber dann kann es tatsächlich helfen, dass schwierige Menschen im Alltag eben auch in bestimmten Schubladen sind. Und wenn ich jetzt mal so die üblichen Schubladen aufmache, dann habe ich da ganz zuvorderst vielleicht den Menschen, der stark im Wettbewerb steht, der viel Konkurrenz lebt, der konkurriert um Ressourcen, um Einfluss, Anerkennung, Sichtbarkeit, Karrierechancen, Position. Da ist das Schwierigsein eben kein Ergebnis von, dieser Mensch ist boshaft. Da ist es eher so, dass der Wettbewerb an sich, also dass jemand im Team sehr wettbewerblich auftritt, für einen selber ja unangenehm ist. Wenn Sie jemand sind, der gerne in Kooperation arbeitet, der für sich auch merkt, wenn ich mit anderen zusammen denke, dann werden die Ergebnisse besser und so weiter, und dann ist da jemand in einem Gegeneinander, das kann schon sich wie ein persönlicher Angriff anfühlen. Und da bin ich dann natürlich nicht bei Empathie. Da bin ich vielleicht bei Gelassenheit, aber da bin ich vor allen Dingen dabei, vielleicht so ein bisschen Abstand zu halten, Grenzen zu setzen, deutlich zu machen, das ist mein Raum, das ist mein Feld, in dem ich mich bewege, und da kommst du eben nicht rein. An dieser Stelle wirst du keine Sichtbarkeit für dich holen. Das ist zum Beispiel einmal der Wettbewerber. Dann haben wir die Menschen, den hatte ich eben schon mal als Beispiel angeführt, Menschen, die eben aus systemischen Gründen schwierig werden. Das können Gründe sein wie schlechte Prozesse, widersprüchliche Anforderungen, Überlastung, Fehlanreize, unklare Rollen, Ermüdung durch zu viele aktivistische Change-Prozesse, durch die der Mensch schon durchgelaufen ist. Und dann wirken ganz schnell Menschen schwierig, obwohl vielleicht auch die Erfahrung, die diese Menschen gemacht haben, mit Organisation, mit System schwierig ist. Und dann werden diese Systemprobleme, also diese Organisationsprobleme, schnell zu Charakterproblemen. Das heißt, da wird dann die Organisationsproblematik runtergebrochen auf die Person, die sich natürlich auch problematisch verhält. Also das will ich gar nicht in Frage stellen. Wenn jemand zum Beispiel Minderleistung erbringt und dadurch nicht seinen Anteil mitbringt, dass das Team gut funktionieren kann. Oder wenn jemand übermäßig viel nörgelt oder rumbesserwisst, also Besserwisserei, oder querulantisch ist oder ständig grummelig ist. Natürlich sind das Verhaltensweisen, die tatsächlich schwierig sind und die das Miteinander nicht erleichtern, nicht die Kooperation, nicht miteinander empfinden. Unbestritten. Nur sind das dann, wenn bei Menschen, die aus systemischen Gründen in diese Schiene laufen, sind das eben keine Charakterprobleme. Das ist dann nicht die Eigenschaft, das ist nicht die Person, sondern da haben wir systemische Gründe. Und da hilft dann sowohl Empathie als auch Grenzen setzen, als auch Gelassenheit. Ich finde, da ist dann immer auch ganz wichtig, der Fokus oder den Fokus zu haben, dass ich mich im Umgang mit solchen schwierigen Menschen erst einmal selber stark mache und dass ich im Umgang mit solchen schwierigen Menschen mein eigenes Wohlbefinden auch wichtig nehme. Denn besonders, ich hatte jetzt eben den Nörgler oder das Nörgeln als Verhaltensweise beschrieben. Besonders Nörgeln zum Beispiel ist eine Verhaltensweise, die wirklich ansteckend ist. Also einfach, weil Nörgeln so eine Verhaltensweise ist, die sich unter Umständen ja auch ganz gut anfühlt. Also es ist so einfach, auch im Smalltalk-Bereich rumzunörgeln. Man bekommt schnell eine Zustimmung, es fühlt sich gut an, die Dinge mal anzusprechen und so weiter. Also von daher an der Stelle auch auf sich selbst zu gucken, was ist gut für mich, das finde ich besonders an der Stelle wichtig. Nichtsdestotrotz ist bei systemischen Gründen als Ursache dafür, dass ein Mensch schwierig geworden ist, sowohl Empathie als auch Grenzen setzen, als auch Gelassenheit wirklich sind wichtige Strategien an der Stelle. Ja, jetzt habe ich schon was zu Konkurrenzmenschen gesagt. Ich habe was gesagt zu Menschen, die aus systemischen Gründen schwierig werden. Und jetzt habe ich als nächstes hier in meinem Outline stehen, schwierige Charaktere. So, wer oder was sind denn schwierige Charaktere? Also jetzt nicht im Sinne von, das sind schlechte Menschen oder so, bitte verstehen Sie mich an der Stelle nicht falsch, sondern was sind schwierige Charaktere in einem Sinne von Funktionalität von Zusammenarbeit, so würde ich es beschreiben wollen. So, und wenn ich an schwierige Charaktere denke, dann bin ich bei Perfektionisten und Perfektionistinnen, bei dominanten Menschen, bei Einzelgängerinnen und Einzelgängern, also nichts gegen Einzelgänger, ja. Nur wenn sie ein Team haben und dieses Team vielleicht sehr stark aus diesem Teamgedanken heraus agiert und viele Schnittstellen miteinander lebt und so weiter und jemand sich dem entgegenstellt, dann ist das ein Problem. Jemand mit dieser, der vielleicht so ein bisschen mehr als Einzelgänger auch lebt und arbeitet in einem anderen Team, kann dann genau richtig sein. Ja, also das vielleicht nochmal dazu. Aber ich hatte gesagt, genau, Perfektionisten hatte ich schon gesagt, dominante Menschen, Einzelgänger habe ich gerade ein paar Worte zu gesagt. Auch der Besserwisser, Besserwisserei. Wir hatten es gerade schon bei den systemischen Gründen, jetzt sind wir hier bei schwierigen Charakteren. Besserwisserei muss nicht nur eine Folge von System sein. Besserwisserei kann auch einfach so eine innere Haltung sein, ein Charakterzug. Dann habe ich hier noch für mich notiert, kontrollierende Menschen, konfliktscheue Menschen. Jetzt werden Sie möglicherweise fragen, konfliktscheue Menschen? Ja, das läuft unter dem gerne auch unter dem Stichwort People-Pleasing. Konfliktscheue Menschen, das ist doch super, die sind immer auf Harmonie aus und da ist alles ganz wunderbar. Das Problem ist eben, dass konfliktscheue Menschen möglicherweise öfter Ja sagen, als es der Sachlage dient. Und dann haben sie am Ende Ergebnisse, die nicht gut sind. Und es ist oftmals auch schwierig, wenn Konflikte nicht angesprochen werden und dann irgendwann explodiert es. So. Ja, genau, das war das zu den konfliktscheuen Menschen. Die Liste ist, glaube ich, noch beliebig erweiterbar und ich bin mir fast sicher, dass Sie in Ihrem Kopf auch noch diese Liste schon weiterentwickelt haben, während ich hier noch rede. Insgesamt ist es eben so, dass das Schwierigkeiten sind, die aus Persönlichkeit, aus Verhalten entstehen. Was wir hier ganz wichtig abgrenzen müssen, ist, dass keine bewusste Schädigungsabsicht bei diesen Menschen notwendigerweise vorhanden ist. Ja, also jemand, der perfektionistische Züge in sich hat, der oder die ist jetzt nicht so, dass die Person zwingend versucht, jemanden zu schaden, sondern die hat dann einfach eine Verhaltensweise, die zu einer Arbeitsweise führt, die natürlich massive Nachwirkungen auf Team, auf Kollegen, auf Mitarbeitende haben. Aber, und das ist tatsächlich an der Stelle der Unterschied, es ist keine Absicht da, zu schaden. So, und was kann da helfen? Also die Grundfrage war ja hier weiterhin, Empathie, Gelassenheit oder Grenzen setzen. Und was ich bei schwierigen Charakteren immer empfehlen kann, ist eben tatsächlich Gelassenheit zu entwickeln. Das ist ein klassischer Fall, da werden Sie und ich wenig Veränderungen bewirken, wenn die Person das nicht wirklich möchte. Und was ich da auch empfehlen kann, ist Abstand zu halten, soweit es möglich ist, und Grenzen zu setzen. Hier geht es auch eben wieder darum, deutlich zu machen, dein Tanzbereich, mein Tanzbereich am Ende des Tages. So, jetzt habe ich Ihnen schon etwas erzählt zu Menschen, die im Wettbewerb stehen, Menschen, die aus systemischen Gründen schwierig werden. Jetzt waren es die schwierigen Charaktere. Ich habe noch zwei vorbereitet, zwei verschiedene Schubladen. Wir sind ja in der Vogelperspektive und gucken einmal, was für Schubladen haben wir, wo schwierige Menschen reinkommen könnten. Und da habe ich jetzt welche, die würden Sie im Bereich Psychopathie, Narzissmus, Machiavellismus, so in diesem Bereich Manipulation, Ausnutzung, in diesem Feld würden Sie die finden. Wenn Sie mal meine Folgenlisten durchgucken, dann werden Sie sehen, dass ich zu diesen speziellen Typen auch jeweils Folgen gemacht habe. Also das ist irgendwo, glaube ich, in den Teen-Folgen, könnte man sagen. So müsste das sein. Also ich habe jetzt nicht genau geguckt, aber ich würde tippen irgendwo bei Folge 15, 16 oder so. Das sind eben Menschen, die so ein schädigendes, manipulatives Verhalten haben. Und das ist ein Verhalten, das bewusste Schädigungen mindestens in Kauf nimmt. Das heißt, es grenzt sich wirklich auch nochmal so von diesen schwierigen Charakteren ab. Die sind einfach, wie sie sind. Streng genommen, ich glaube, wenn wir alle sehr authentisch leben würden, wären wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger schwierig. Die einen leben es halt mehr und die anderen weniger. Ist zumindest manchmal so eine Beobachtung, die ich glaube zu machen. Aber was mache ich mit Menschen mit schädigendem, manipulativem Verhalten? Da ist es erstmal wichtig, also ganz zentral wichtig, sich selbst zu schützen, Grenzen zu setzen. Und einfach die Grenzen priorisieren, statt wirklich Verständigung als zentrale Frage in den Vordergrund zu stellen. Empathie wäre hier tatsächlich überhaupt nicht der richtige Weg, weil sie hier nicht an einem Punkt sind, wo Empathie in irgendeiner Form weiterhelfen kann. Ich finde diese Schublade und Kategorie nochmal ganz wichtig und ganz zentral und auch sehr erwähnenswert, nochmal in Abgrenzung auch zu allen anderen Schubladen, weil wir sehr schnell dazu neigen, dass wir Verhalten, das wir beobachten, pathologisieren. Das heißt, wir sagen ja ganz schnell, ach, dieser Narzisst oder der ist doch ein Psychopath oder sonst was. Und ja, Sie haben total recht, Es gibt Narzissmus, es gibt Psychopathie, es gibt Machiavellismus, Manipulation, all diese Dinge gibt es, besonders im Berufsleben. Und es gibt Orte, da gibt es die mehr und es gibt Orte, da gibt es die weniger. Und zugleich sind das Verhaltensweisen, die jetzt nicht 10% der Bevölkerung ausmachen, sondern im Bereich von, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf. Ich habe mich damals, als ich die Folgen gemacht habe, ganz intensiv damit beschäftigt. Aber ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwas zwischen 1 und 2%. Das heißt, ich würde immer sagen, vorschnell jemanden als Psychopathen oder Narzissten zu bezeichnen, nimmt einem immer auch ein bisschen die Handlungsspielräume. Was meine ich damit? Naja, also wenn ich Ihnen jetzt sage, Menschen mit schädigendem, manipulativen Verhalten, halten Sie sich da am besten fern, schützen Sie sich, setzen Sie Grenzen, sind Sie sehr klar darin, was ist Ihr Tanzbereich, bauen Sie da einen großen Zaun auf, wenn ich jetzt mal Bilder malen würde, dann haben wir hier schon Vorgehensweisen, die natürlich außergewöhnlich sind, weil diese Art von Menschen auch außergewöhnlich sind. Wenn ich jetzt aber dieses Label, das ich hier habe, auf Menschen draufpappe, die möglicherweise gar nicht diesem Label entsprechen, dann nehme ich mir Handlungsspielräume. Da nehme ich mir auch Strategien. Darum ist es so wichtig, für sich einfach an der Stelle auch nochmal so eine gewisse Ordnung zu kriegen, um wirklich zu wissen, in welche Richtung kann ich gehen. Das war jetzt für mich nochmal zentral bei den Menschen mit schädigendem und manipulativem Verhalten. Das heißt, wir haben uns jetzt schon angeguckt, die Menschen, die sehr in Konkurrenz leben, die Menschen, die aus systemischen Gründen schwierig sind. Wir haben auf die schwierigen Charaktere geguckt und jetzt auch auf Menschen mit schädigendem, manipulativem Verhalten. Und jetzt habe ich noch eine letzte Kategorie für Sie, die ist völlig anders als alle anderen Kategorien, die wir uns zuvor angeguckt haben. Das sind nämlich Menschen, die in irgendeiner Form anders sind als wir selbst. Und möglicherweise kommt Ihnen jetzt der Begriff Diversity in den Sinn. Und natürlich Diversity, Vielfalt. Aber mir geht es hier an dieser Stelle gar nicht um Diversity in den klassischen Dimensionen, also zum Beispiel Sexualität und Geschlecht und Alter und also all diese typischen Diversity-Säulen, sondern mir geht es darum, dass jemand wirklich einfach anders ist als ich selbst, dass jemand eine andere Denkweise hat, einen anderen Stil zu kommunizieren, andere Bedürfnisse hat, andere Prioritäten oder auch andere soziale Gewohnheiten. Ich weiß, dass Andersartigkeit, also dieses, der ist irgendwie nicht so wie ich, das wird häufig als Irritation wahrgenommen. Also es kann sein, dass mich das total irritiert, dass jemand so ist. Manchmal wirkt das auch rücksichtslos. Und zugleich ist mein Eindruck, wenn ich jetzt, also ich mache ja Trainingscoachings und auch Mediation jetzt schon eine ganze Weile, wenn ich drauf gucke, habe ich den Eindruck, dass wir immer individueller werden. Jetzt auch nochmal mit den neuen Generationen, die in den Arbeitsprozess eingestiegen sind, kommt noch mehr Vielfalt in Teams rein. Diese erhöhte Vielfalt, völlig unsichtbar, also wirklich nicht an den klassischen Dimensionen von Diversity festzumachen, sondern einfach nur diese Vielfalt in Denkweisen, Art zu kommunizieren, auch Prioritäten, diese Vielfalt kann massiv irritieren. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass jemand mit einer anderen Priorität seine Arbeit macht als ich und dann Sachen liegen lässt, wo ich denke, oh, das kann man doch nicht liegen lassen. Und schon der Punkt ist etwas, woran man sich aufreiben kann. Oder dass jemand eine andere Priorität hat. Mein Job hat eine andere Bedeutung für mich, als der Job für dich hat. Das kann aber auch bedeuten, dass ich innerhalb meines Jobs die Dinge anders priorisiere. Also sehr konkret, vielleicht mache ich erst die Kundensachen und dann die Sachen für die Kollegen. Und bei einem selber ist es genau andersrum. Die machen erst die Sachen für die Kollegen und dann die Sachen für die Kunden. Dann bleiben vielleicht Kundensachen liegen. Im anderen Fall bleiben Kollegen, Kolleginnen Sachen liegen, sodass irgendjemand immer warten muss. Auch das sind schon andere Prioritäten. Und ich meine, Sie kennen es doch selber. Das sind diese kleinen Dinge, an denen wir uns aufreiben. Ein anderes Beispiel, das benutze ich im Konfliktmanagement-Seminaren immer ganz gerne, wie eine Eskalationsspirale alleine dadurch beginnen kann, dass jemand vielleicht morgens brummelig ist und nicht grüßt. Beginnt bei, der grüßt ja nicht, Irritation. Dann guckt man sich das an und merkt immer mehr, ja, der grüßt ja nie morgens. Was für ein Idiot. Dann gehe ich zur Kollegin und sag mal, der Müller, grüßt der dich auch nicht? Und dann sagt die Kollegin, ja, der grüßt mich auch nicht. Und dann wird direkt gesagt, ja, also mit dem stimmt was nicht. Ja, und so geht das dann immer weiter.
Das heißt, da ist ein anderes Verhalten, als es dem von mir entspricht. Vielleicht bin ich ein Morgenmensch und bin morgens fröhlich und grüße alle. Und auch an dieser Stelle haben wir eine Andersartigkeit. Es können Irritationen entstehen. Und natürlich, die großen Räder werden jetzt nicht bei der Frage gedreht, ob ich morgens grüße oder ob ich nicht grüße. Mir geht es hier mehr um das Prinzip. So, dass Andersartigkeit eben auch dazu führen kann, dass ich irritiert werde, dass ich etwas als rücksichtslos empfinde und daraus dann einen Menschen tatsächlich auch schnell als schwierig empfinden kann. In so einem Fall, wir haben ja hier die Grundfrage, ne? Empathie, Grenzen oder Gelassenheit. In so einem Fall würde ich immer sagen, das Wichtigste ist, dass Sie sich darüber im Klaren werden, wenn Sie feststellen, das irritiert mich hier und da steckt diese Andersartigkeit dahinter, dieser Mensch ist anders. Das Wichtigste an der Stelle ist erstmal Schritt 1, sich darüber im Klaren zu werden, was ist Ihnen eigentlich wichtig. Und ich bleibe mal bei diesem sehr kleinen, überschaubaren Beispiel mit dem Grüßen, dass Sie für sich feststellen, hey, wenn ich morgens in den Tag reinstarte, ich möchte gute Laune, ich möchte Kontakt mit meiner Umgebung haben und ich will Energie aufsaugen, um den Tag dann angehen zu können. Vielleicht ist es das, was Ihnen wichtig ist. Und dann ist Schritt 2, herausfinden, was mich an dem anderen dann wirklich packt. So, und dann wäre es in diesem banalen Beispiel jetzt halt eben, dass sie packt, dass die Person nicht grüßt und das eben nicht macht. So, und dann können Sie gucken, okay, was sind mögliche Wege? Und wie gesagt, die Frage hier in der Folge ist ja Empathie, Gelassenheit, Grenzen setzen. Und da würde ich immer sagen, da kann Empathie und Neugierde einfach sehr helfen. Da kann ich auch nochmal auf das Gespräch verweisen, das ich mit Beate Maes in der letzten Folge geführt habe, die nämlich sehr deutlich gesagt hat, wie unsere Haltung, wie wir in eine Beziehung reingehen, etwas damit macht, wie wir uns in der Beziehung fühlen und auch Handlungsspielräume nochmal aufmacht, die wir mit dem anderen dadurch haben. Also das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Wenn Sie da nochmal genauer reinhören möchten, dann gucken Sie gerne nochmal in die Folge 48. Ich habe in den Shownotes, glaube ich, auch mit Zeitstempel verlinkt, wo die Werkzeuge kommen, wo uns Beate von diesem Werkzeug erzählt. So, das waren jetzt diese 5 Schubladen, von denen ich gesagt habe, wenn ich mich in die Vogelperspektive begebe, was habe ich für Schubladen im Umgang mit schwierigen Menschen oder wo ordnen sich schwierige Menschen ein? Ich fasse die noch einmal zusammen, damit Sie sie im Kopf haben. Das sind einmal die Wettbewerber, die Menschen, die in Konkurrenz leben. Es sind Menschen, die aus systemischen Gründen schwierig werden. Menschen, die einfach schwierige Charaktereigenschaften mitbringen. Menschen mit schädigendem, manipulativem Verhalten. Und Menschen, die einfach ein Stückchen anders sind als ich. So, und ich weiß jetzt nicht, ob Sie das heraushören konnten, aber im Endeffekt ist Grenzen setzen in fast allen Fällen wichtig. Bei den Menschen mit destruktivem, manipulativem Verhalten sicherlich noch ein bisschen wichtiger als bei Menschen, die eher aus systemischen Gründen schwierig sind. Aber Grenzen helfen erst einmal bei allen Typen. Wenn Sie das Ganze dann typabhängig noch mit Empathie und Neugierde anreichern, dann sind Sie da ganz bestimmt auf einem guten Weg. So, und weil ich Sie aber nicht dann sind Sie auf einem guten Weg hier aus dieser Folge rausgehen lassen möchte, habe ich jetzt zum Schluss noch ein konkretes Tool für Sie mitgebracht. Und ich muss gestehen, es ist eine Liste. Ich mag ja Listen, einfach weil Listen helfen, komplexe Situationen greifbar und fassbar in eine lineare Ordnung zu bringen. Und schwierige Menschen, das ist immer ein komplexes Thema. Und darum finde ich auch immer gut, wenn man ein Werkzeug hat, das das Ganze greifbar und fassbar macht. Also, wie ist dieses Tool, dieses Werkzeug, das ich Ihnen gerne an die Hand geben möchte? Schreiben Sie bitte alle Menschen auf, die Sie im Job belastend finden oder eben schwierig finden. Und dann notieren Sie daneben mehrere Zahlen. Und zwar, also eine Skala, Sie machen eine Skala. Und zwar machen Sie diese Skala in einem Raum von 1 bis 6. Und dann ist 1 immer die ganz harmlose, gute, entspannte Ausprägung. Und 6 ist die eskalierte oder mir wenig nahe Ausprägung. Und dann gehen Sie durch Ihre Liste nochmal erstens mit den folgenden 3 Fragestellungen durch. Nämlich erstens, wie nah ist mir dieser Mensch jeweils in jeder Zeile, die Sie aufgeschrieben haben, wie nah ist mir dieser Mensch im Sinne von Arbeitsnähe. Also jetzt nicht emotionale Nähe, das kommt später, sondern Arbeitsnähe. Also wie viel Schnittmengen haben Sie mit diesem Menschen? Wie abhängig sind Sie von seinen oder ihren Arbeitsergebnissen? Und wenn Sie das gemacht haben, dann machen Sie das Ganze nochmal mit emotionaler Nähe. Also auch wieder 1 bis 6. 1 hieße, ist quasi mein Zwilling. Wir verbringen 25 Stunden am Tag miteinander. Und 6 wäre dann, wenn ich könnte, würde ich die Person nie wiedersehen. So. Das heißt, wir haben einmal die Nähe unter dem Arbeitsgesichtspunkt und einmal unter dem emotionalen Gesichtspunkt. Und dann gucken Sie diese Liste noch ein drittes Mal durch und gucken auch wieder mit der Skala 1 bis 6, wie hoch ist die Belastung durch diese Person. Und wenn Sie das gemacht haben, dann entsteht so langsam etwas. So, es wird noch mal ein bisschen sachlicher, konkreter. Seien Sie an der Stelle auch mutig. Also das ist keine Wissenschaft in einem Sinne von, dass Sie empirische Belege dafür brauchen, sondern folgen Sie da vielleicht auch Ihrem Bauch. Ich habe bewusst die Skala von 1 bis 6 gemacht, damit Sie nicht die neuralgische Mitte wählen können. Ich muss gestehen, ich neige immer zu einer Skala von 1 bis 5, aber dann wählt man bei solchen Dingen immer gerne die 3 und dann ist man genau in der Mitte und das hat eben überhaupt keine Aussagekraft. Darum gucken Sie es sich an, Nähe in der, im Arbeitsprozess, emotionale Nähe und Belastungshöhe. Und dann schauen Sie sich nochmal diese 5 Schubladen an, die ich Ihnen genannt hatte. Also den Menschen, der im Wettbewerb agiert, der Konkurrent, der Mensch, der in Konkurrenz arbeitet, die Menschen, die aus systemischen Gründen schwierig sind, die Menschen mit schwierigen Charaktereigenschaften, Verhaltensweisen, Menschen mit schädigendem, manipulativem Verhalten und eben Menschen, die einfach anders sind als ich selbst. So, und dann gehen Sie tatsächlich bei jedem dieser Menschen, wo Sie ja schon diese 3 Skalen einmal notiert oder diese 3 Zahlen notiert haben in der Skala von 1 bis 6, gehen nochmal in jeder Zeile durch und schreiben dahinter, zu welcher Schublade das gehört. Vielleicht werden Sie auch zum Ergebnis kommen, dass es noch eine Schublade gibt, die ich jetzt nicht genannt habe. Das wäre auch nochmal spannend. Also gehen Sie aber bitte einmal das durch und dann gucken Sie für sich, was kann hier helfen. Sie wissen jetzt, wie nah ist mir der Mensch, emotional und unter Arbeitsgesichtspunkten, wie hoch ist die Belastung durch diesen Menschen, was wäre eine passende Kategorie. Und dann schauen Sie, ist Empathie, Grenzen setzen oder Gelassenheit der richtige Weg? Und schreiben Sie das bitte nur unter dem Aspekt auf, was in der Situation richtig wäre. Das ist nochmal wichtig. Sie gucken jetzt nicht, was will ich an der Stelle? Will ich dieser Person Empathie geben oder will ich hier eine Grenze setzen oder will ich gelassen sein? Sondern Sie schreiben auf, was wäre jetzt hier der richtige Weg? Und dann gleichen Sie es mit sich selber ab. Können Sie diese Herangehensweise als Weg für sich annehmen? Haben Sie vielleicht überhaupt die Ressource, um mit dieser Person jetzt empathisch zu sein? Weil es nämlich eigentlich richtig wäre, aber sich eher anfühlt, als wollten Sie diese Person einfach am liebsten verschwinden lassen, um es mal neutral zu formulieren. Und wenn Sie merken, dass es da einen Widerspruch gibt, dann wissen Sie, bitte verzeihen Sie mir diesen fiesen Hinweis, aber dann wissen Sie, wo Ihr Job ist. Dann wissen Sie genau, an welchen Stellen für einen noch besseren Umgang mit den schwierigen Menschen um Sie herum eine Aufgabe für Sie ist, sich selber noch ein Stückchen zu entwickeln, an sich selbst zu arbeiten, um einfach die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu vergrößern. Weil genau darum geht es, die eigenen Handlungsmöglichkeiten zu vergrößern, Handlungsspielräume zu vergrößern und so für sich selbst Entscheidungen treffen zu können, die Ihnen helfen, Ihren Alltag in der Gemeinschaft mit Menschen zu verbringen, die Sie persönlich vielleicht nicht immer wählen würden. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie weitere Fragen haben, melden Sie sich gerne und ich sage erstmal für heute Tschüss.